Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Kugelsicher. Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Kugelsicher. Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Sicher. Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Und heute würde ich sagen, geht es so ein bisschen back to the roots, denn wir hatten schon bereits vor ziemlich genau 6 Jahren einmal das Thema Diensthundewesen im Polizei-Podcast am Start. Und heute kann ich den Leiter des Stabsbereiches E5 vom HPE, Björn Engeland, hier im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen, Björn.
Ja, herzlich willkommen oder vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Björn, hol mich doch mal direkt am Anfang ab. Leiter des Stabsbereichs E5. Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer direkt darunter vorstellen?
Ja, das HPE hat die Zuständigkeit der zentralen Organisation des Diensthundwesens für ganz Hessen. Wir haben eine zentrale Koordinierungsaufgabe. Wir sind zuständig für die strategische Ausrichtung des Diensthundwesens in der hessischen Polizei. Und dazu hat das HPE in seinem Abteilungsstab einen eigenen Stabsbereich eingerichtet. Das ist nämlich bei uns. Das ist der Stabsbereich E5. Und den darf ich führen.
Seit wie vielen Jahren?
Den Stabsbereich selber führe ich jetzt seit 2022 in Persona und vorher bereits als Stellvertreter seit 2009.
Also hast du wirklich einen sehr, sehr guten Überblick über das Ganze. Aber Björn, bevor wir richtig in die Folge einsteigen, haben wir wie immer unseren Kugelsicher-Schnellschuss und da würde ich jetzt direkt mit loslegen.
Gerne.
Keyword-Schnellschuss.
Morgens Hund zuerst füttern oder erst einen Kaffee für dich?
Hund.
Geduld oder Konsequenz?
Konsequenz.
Ruhige Stimme oder klare Körpersprache?
Beides.
Routine oder Abwechslung?
Routine.
Ich lese den Hund oder der Hund liest mich?
Beides.
Körperlich fordernd oder mental fordernd?
Mental.
Ein Tag ohne Überraschungen oder ein Tag, an dem du was lernst?
Es gibt keinen Tag ohne Überraschungen in meinem Leben.
Kochen oder lieber was bestellen?
Kochen.
Berge oder Meer?
Ich Meer, meine Frau Berg.
Lieber ein Foto machen oder den Moment genießen?
Foto machen.
Dann sind wir auch schon durch mit den Schnellschussfragen. Du hast eben gesagt, es gibt keinen Tag, an dem du nichts lernst, keine Überraschung gibt. Ist das auch etwas, was grundsätzlich für dich den Reiz ausmacht am Diensthundewesen?
Ja, weil jeden Tag was Neues ist. Also dadurch, dass wir mit Tieren arbeiten, ist es nie vorhersehbar, sondern es ist immer was Neues. Die lassen sich immer etwas Neues einfallen. Wir hatten ja eben die Frage auch, der Hund liest mich. Ja, tut er, definitiv. Und er weiß auch, wie er mit mir umzugehen hat, aber ich kann auch ihn lesen und weiß auch, wie ich mit ihm umzugehen habe.
Gibt es so bestimmte Momente, die einem nur im Diensthundewesen passieren können? Oder gab es da bei dir in der Vergangenheit einen Moment, den du auch deine ganze dienstliche Zeit und darüber hinaus nie vergessen wirst?
Ja, es gibt ehrlich gesagt viele Momente, aber einer war für mich ganz prägend, nämlich wo ich relativ früh im Einsatz war. Das war Anfang der 2010er mit meinem damaligen Diensthund Manni, genannt Manfred. Der war ausgebildet als Sprengstoffspürhund und ich bin gerade frisch vom Lehrgang wiedergekommen, wirklich den allerersten Dienst. Und dann hieß es auf einmal, da unten steht eine Tasche in der Kova. Und dann gehst du runter in diese Kova, jeder von euch kennt die wahrscheinlich, das ist eine S-Bahn-Station, eine U-Bahn-Station in Frankfurt auf der Zeil.
Konstablerwache.
Konstablerwache, genau. Und die ist auf einmal leer. Menschen leer. Und du sollst da mit deinem Hund, den du gerade fertig ausgebildet hast, oder ja eigentlich noch gar nicht so richtig weißt, funktioniert es oder funktioniert es nicht, diesen abgestellten Koffer durchsuchen, weil der SEB von K15 gesagt hat, geh mal hin und such den ab. Und dann gehen dir viele Szenarien durch den Kopf. Und ganz lustig wird es dann, wenn der Hund dann noch leicht mit seiner Nase diesen Koffer touchiert und der wackelt und du denkst dir, okay, das war's jetzt. Letztendlich passiert es gar nichts. Es war alles in Ordnung. Aber da habe ich gemerkt, du musst dich zu 100% auf deinen Partner verlassen. Und das ist diese Symbiose zwischen Diensthund und seinem Hundeführer. Und die ist in der polizeilichen Welt einmalig.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Moment ist, in dem man als Team zusammenschweißt. Also du hast die Ausbildung davor angesprochen. Die hattet schon viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich glaube, solche Momente sind dann die Momente, die wirklich ein echtes Team entstehen lassen.
Ja, das sind dann die Einsätze, wo du dich zu 100% auf deinen Partner verlassen musst. Ja, und man darf nie vergessen, dieser Partner ist immer noch ein Tier. Es bleibt immer noch ein Restrisiko, aber du freust dich umso mehr, je öfter es gut funktioniert und in mehr Einsätzen ihr zusammen seid und je mehr ihr zusammen erlebt, so wie du gerade schon gesagt hast, desto mehr wächst ihr zusammen.
Was hattest du für einen Puls, als ihr da unten alleine in der Konstablerwache standet?
Kurz vorm Schlaganfall, 220.
kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man sich das ganze Szenario mal bildlich vorstellt, das ist eine der größten S-Bahn-Stationen in Deutschland. Da ist eigentlich immer High Life. Und wenn man dann alleine mit seinem Partner und dieser Tasche da steht, das ist schon ein Moment, wer da nicht aus der Komfortzone rauskommt, ja, weiß ich nicht.
Es ist ein Erlebnis.
Du hast angesprochen, du eben auch im Intro schon, dein Hund liest dich und du liest auch deinen Hund. Wenn du erklärst, wie dein Hund liest oder auch denkt, was sind da vielleicht so für Außenstehende zwei Dinge, die Menschen komplett falsch verstehen?
Also erstmal so ein typisches äußeres Erscheinungsbild, was du beim Hund immer siehst, ist dieses Wedeln der Rute. Viele Menschen denken, dass dieses Rutewedeln ein freundliches Zeichen ist. Nee, das stimmt nicht. Ein Hund, der mit der Rute wedelt, heißt nicht unbedingt, dass er dir freundlich gesonnen ist, sondern der ist einfach nur in einem Erregungszustand. Und das deuten schon sehr viele Menschen falsch. Und wenn man mal überlegt oder wenn man darauf eingeht, was denkt ein Hund, wie funktioniert ein Hund, dann darf man nie vergessen, der macht das nicht aus Freundschaft zu dir. Der macht es, weil er dafür eine Belohnung kriegt. Er ist abhängig von dir. Es besteht auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Es besteht niemals ein Freundschaftsverhältnis. Und was er auch nicht versteht, du kannst den noch so viel volltexten. Er versteht deine Sprache nicht. Er versteht seine Kommandos. Aber wenn ich mir jetzt eine Geschichte erzähle, wie ich letztes Jahr im Urlaub war und was ich da alles erlebt habe, nein, er versteht es nicht. Er kann nicht so komplex denken. Und das muss einem jedem bewusst sein. Es ist nicht der Freund, den man aus dem Fernsehen kennt, sondern es ist wirklich ein Einsatzmittel, ein Partner, auch ein sehr emotionaler Teil von einem Hundeführer. Ja. Aber man darf ihn nicht vermenschlichen.
Ist das was, was du auch vielleicht im Rahmen deiner Ausbildung erstmal realisieren musstest?
Nicht wirklich, weil ich habe Vorerfahrungen gehabt. Also ich komme aus einem Haushalt, wo früher Hunde gezüchtet worden sind, auch Gebrauchshunde gezüchtet worden sind. Von daher wusste ich, worauf ich mich einlasse.
Okay.
Diese Vorerfahrungen haben natürlich auch mein Verhältnis zum Hund anders geprägt.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, der bei angehenden Hundeführerinnen oder Hundeführern zu dem einen oder anderen Aha-Erlebnis dann auch erstmal führt. Weil du hast es mit der Rute angesprochen, das ist auch so ein Mythos, dem ich auf die Schliche gekommen bin. Also das ist auch etwas, wovon ich ausgegangen bin. Ein Hund, der mit der Rute wedelt, ist entspannt, freut sich, dass es eigentlich tatsächlich gar nicht der Fall ist, sondern einfach nur ein Erregungszustand.
Ja, aber das ist die Aufgabe meines Aus- und Fortbildungsbereiches, meines Sachbereichs E51. Die beschäftigen sich mit der Ausbildung der Hunde und der Hundeführerinnen und Hundeführer. Und da müssen die Augen geöffnet werden für das Einsatzmittel, für den natürlichen Umgang mit dem Hund. Warum lernt er was? Warum macht er etwas? Und da müssen die zukünftigen Hundeführerinnen und Hundeführer erstmal in die Richtung geprägt werden, dass sie das Verständnis dafür haben. Das heißt, diese kinologischen Grundlagen innerhalb der Ausbildung ist ein sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Ausbildung.
Mich würde natürlich aber auch interessieren, woran erkennst du vielleicht in 2 Sekunden, ob dein Hund heute zu 100% da ist oder vielleicht noch ein bisschen verschlafen oder einfach nicht so fokussiert wie an anderen Tagen?
Also momentan macht mir es mein Hund ziemlich einfach, weil er ist inzwischen auch ein bisschen lebenserfahrener, um nicht zu sagen, er ist ein alter Hund. Da liegt er morgen schon mal in seinem Körbchen und er schläft noch, wenn ich aufstehe. Das war früher nicht so. Früher habe ich sofort gesehen, der ist aufgesprungen, der war da, der ist wach, der hat klare Augen, der hat eine klare Körperhaltung. Und daran merkst du sofort, ob dein Hund fit ist oder nicht. Ja, diese klaren Augen, diese strikte Körperhaltung, diese Spannung im Körper, da siehst du, ob dein Hund da ist oder nicht.
Und wenn die einfach mal fehlt, dann ist das auch schon so ein Indiz dafür, okay, heute muss ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr in der Vorbereitung Zeit investieren. Oder wie laufen dann solche Tage oder Einsätze ab, wenn du merkst, okay, der braucht einfach noch mal ein paar Minuten?
Das ist eigentlich wie bei uns. Also wir fühlen uns ja auch nicht jeden Tag gleich. Das heißt, wir müssen uns auch motivieren. Und nichts anderes würden wir dann mit unseren Diensthunden auch machen. Also du kannst sie nicht zwingen, das geht nicht. Sondern du musst lernen, sie zu motivieren, positiv zu verstärken, damit sie dann anschließend auch das erbringen können, was wir von ihnen fordern.
Wie sieht das so konkret aus?
Du kannst sie zum Beispiel im Spürhundbereich über das sogenannte Bringsel, das ist einfach ein Spielzeug, das ist auch bei jedem Hundeführer, bei jeder Hundeführerin ein anderes Spielzeug, das kommt drauf an, was der Hund gerne möchte. Das nimmst du einfach, spielst ihn nochmal an, motivierst ihn nochmal, zeigst ihm sein Spielzeug, zerkelst nochmal mit ihm, das heißt, wir machen so Zerspiele, damit er einfach auch wieder ein bisschen mehr in die Triebphasen reinkommt und dann ist er auch schon deutlich motivierter. Man muss halt natürlich auch gucken. Es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht doch ein gesundheitliches Problem gibt. Und da muss man halt anders handeln. Ne? Das ist aber dann individuell. Und unsere Hundeführerinnen und Hundeführer werden auch dementsprechend ausgebildet, dass sie auch gerade diese Einschränkungen, wenn ein Hund gesundheitlich eingeschränkt ist, auch relativ schnell und zügig erkennen.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch immer wieder aufgeführt ist, so dieses Thema Gehorsam und oder Vertrauen. Was würdest du sagen, ist da aus deiner Sicht das Wichtigere oder wo sollte man den Fokus drauf legen und warum?
Das gehört zusammen. Du kannst es gar nicht trennen. Also Gehorsam bedeutet auch Vertrauen zu seinem Hundeführer, zu seiner Hundeführerin zu haben. weil wir schicken ja auch Hunde ins Ungewisse, wo sie sich sehr unwohl fühlen, was sie noch nicht kennen, wo ich dann aber als Hundeführer gefragt bin, dem Hund auch die notwendige Stärke zu geben, damit er seine eigenen, ich will nicht sagen Ängste, aber seinen eigenen Widerstand einfach, seinen eigenen inneren Schweinehund überwindet, ja, und dann für uns in eine Einsatzlage geht, wo er sich vorher vielleicht unwohl gefühlt hat. Wie gesagt, das ist dann einfach das Vertrauen und darauf baut sich dann anschließend der Gehorsam auf.
In welchen Situationen würdest du sagen, entwickelt sich das Vertrauen am meisten?
In der Ausbildung und auch in dem späteren Zusammenleben. Also unsere Hundeführerinnen und Hundeführer haben ihre Hunde immer alle zu Hause im eigenen häuslichen Umfeld. Zum größten Teil selbst in der eigenen Wohnung drin. Das heißt, das ist wirklich eine Familiengemeinschaft, eine Wohngemeinschaft, wo die Hunde voll integriert sind. Und da entsteht Vertrauen.
Ein weiterer Bereich, der für viele unserer Hörerinnen und Hörer immer sehr, sehr spannend ist, ist das Thema Spezialisierung rund um die Diensthunde der hessischen Polizei. Es gibt Spürhunde für Rauschgift, für Banknoten, Datenträger oder Sprengstoffspürhunde. Es gibt Hunde, die darauf spezialisiert sind, fliehende Personen zu stellen. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was der Unterschied ist zwischen der Schutzhundearbeit, der Spürhundearbeit und wie die Spezialisierung dann im Einzelfall auch konkret aussieht?
Also der Schutzhund ist ja der klassische Hund, den man als Polizeihund kennt.
Ja.
Ja, das, so wie du das eben gesagt hast, das ist der, der klassisch den Einbrecher verfolgt, der einschreitet bei Schlägereien, der bei Demonstrationen eingesetzt wird. Da braucht man natürlich einen sehr selbstsicheren Hund, einen sehr selbstbewussten Hund, der auch dementsprechend einschreiten kann. Und er muss auch eine gewisse körperliche Konstitution mitbringen. Daher kaufen wir bei der hessischen Polizei ausschließlich Gebrauchshunderassen ein. Auch wenn gerade im Spürhundbereich vielleicht andere, gerade Jagdhundrassen, aufgrund ihrer Nasenleistung besser geeignet wären. Aber dieses Gesamtpaket ist halt bei den Gebrauchshunden, und da rede ich vom deutschen Schäferhund, vom belgischen Schäferhund und vom holländischen Schäferhund, das sind die drei Rassen, die wir gerade bei uns im Diensthundbestand haben. Das ist die beste Gesamtmasse an Eigenschaften, die ein Hund mitbringen kann, damit er anschließend erfolgreich im Dienst geführt werden kann. Im Spürhundbereich ist die Aufgabe eine völlig andere. Hier wird der Hund oder die natürlichen Leistungen des Hundes abgerufen. Er möchte sein Spielzeug finden, weil nichts anderes ist es. Wir konditionieren den Stoff, egal ob das Sprengstoff ist, ob das Rauschgift ist, ob das ein Datenträger ist, ob das eine Leiche ist. Wir konditionieren diesen Stoff immer in Verbindung mit seinem Lieblingsspielzeug. Und er macht eigentlich nichts anderes, als sein Spielzeug suchen. Das heißt, wir veräppeln ihn.
Aber es funktioniert
und es funktioniert sehr gut. Ja, und gerade in den Spürhundbereichen gibt es natürlich gravierende Unterschiede. Das liegt aber eigentlich nur an den Eigenschaften der Gerüche, der Geruchsproben. Die sind halt unterschiedlich. Wenn man mal Haschisch, Cannabis, kennen die meisten wahrscheinlich auch vom Geruch her, ist sehr intensiv. Während Sprengstoff ein ganz, ganz geringes Dampfdruckverhalten hat. Das heißt, da kommen nur ganz wenige Geruchsmoleküle überhaupt an die Luft. Und das ist für den Hund unheimlich schwierig, diese kleinen Mengen überhaupt zu detektieren.
Mich würde an der Stelle aber natürlich auch interessieren, was ist denn vielleicht so eine Spezialisierung, die total unterschätzt wird, weil sie jetzt nicht so nach Action klingt, aber extrem anspruchsvoll ist?
Ja, ich habe ja eben schon mal kurz gesagt, das Dampfdruckverhalten unserer Sprengstoffe ist halt sehr gering. Und da muss der Hund eine unheimlich hohe Leistung bringen, um diese Stoffe überhaupt detektieren zu können. Und das macht gerade diese Aufgabe im Sprengstoffbereich sehr, sehr schwierig und sehr diffizil. Da werden die Hunde auch an ihre Leistungsgrenzen gebracht. Ein Hund sucht im Bereich vom Sprengstoff ungefähr 15 Minuten. Länger kann er das nicht durchhalten, länger wollen wir ihm das auch nicht zumuten, sondern dann ist eine körperliche Leistungsgrenze erreicht und der Hund braucht erstmal eine dementsprechende Pause.
Eine Sache, die mich auch interessiert, die auch in der Karrierebeschreibung immer wieder aufgeführt wird, und wir hatten das Thema eben auch schon, der Hund als Einsatzmittel. Wie fühlt sich das so aus deiner Sicht an, wenn du deinen Hund als Einsatzmittel bezeichnest oder eben als Partner? Weil ein Partner ist für mich eher was Persönliches. Ein Einsatzmittel, da habe ich eine Distanz dazu. Da ist es eher so dieser, ich sag mal, ist es mehr eine Sache, ein Gegenstand. Aber ein Hund lebt ja auch in der Regel bei dem Diensthundeführer oder bei der Diensthundeführerin. Und da diesen Spagat hinzubekommen, ihn nicht ganz als Familienmitglied zu sehen oder nicht ganz nur als Einsatzmittel, diesen Spagat hinzubekommen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Wie gehst du damit um? Wie wird das nach außen oder auch nach innen kommuniziert?
Also der Hund oder mein Hund, jeder Hund unserer Hundeführerinnen und Hundeführer ist ein Partner. Es besteht auch eine gewisse emotionale Bindung. Nicht nur eine gewisse, sondern in der Regel auch eine sehr starke emotionale Bindung. Aber jeder, der sich in unseren Tätigkeitsbereich einfinden möchte, der sich dort einbringen möchte, dem muss bewusst sein, dass es sich halt wirklich um ein Einsatzmittel der hessischen Polizei handelt. Das heißt, es kommt auch dann zum Einsatz, wenn es für Menschen zu gefährlich wird. Dann muss man einfach diese professionelle Distanz wahren, aus der Emotionalität herausgehen, mit einem klaren Sachverstand an diese Sache rangehen, den Hund einsetzen und sich im Klaren sein, dass der Hund eventuell aus dieser Lage nicht rauskommt. Das ist eine Sache, da muss sich jeder Polizeibeamte, jede Polizeibeamtin, die mal Hundeführerin, Hundeführer werden möchte, im Vorhinein mit auseinandersetzen. Weil das ist nicht einfach. Darüber muss man sich einfach im Vorhinein bewusst sein. Und man muss das auch in der Familie besprechen, dass es sein kann, dass der Freddy in meinem Fall nicht mit nach Hause kommt, sondern dass er in einer Lage zu Schaden kommt und eventuell stark verletzt ist oder gar getötet wird. Aber die Fälle in den letzten Jahren sind sehr gering, dass wir wirklich schwer verletzte oder gar getötete Hunde haben.
Aber kannst du dich noch an die erste Situation aus deiner dienstlichen Laufbahn erinnern, als du vor dieser Entscheidung standest?
Ich muss mal sagen, da war ich auch noch jung und unerschütterlich. Da habe ich mir doch ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil ich auch noch keine eigene Familie hatte, sondern da noch im ländlichen Idyll im schönen Nordhessen gewohnt habe, auf dem Bauernhof. Und klar hatte ich die emotionale Bindung zu meinem Hund, aber für mich war von Anfang an klar, wenn wir dann, damals noch mit dem Überfallkommando in Frankfurt, in Wohnungen eindringen, in denen bewaffnete Täter sind und bei denen auch entweder ein Zweibeiner oder mein Vierbeiner zu Schaden kommen kann, dann wird dieser Hund dort auch eingesetzt. Aber wir waren taktisch auch zu der Zeit schon sehr gut aufgestellt, sodass man sich auf das Team, sowohl das zweibeinige wie auf das vierbeinige Team, sehr gut verlassen konnte. Von daher sind wir nie in das Unbekannte gegangen und wir wussten immer, worauf wir uns einlassen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das muss jedem Hundeführer, jeder Hundeführerin, die einen Diensthund führt, auch bewusst sein. Dieses Risiko besteht.
Aber gäbe es auch bestimmte Situationen, die ein absolutes No-Go wären, wo du sagst, dann schicke ich meinen Hund nicht rein?
Die muss es geben, ja. Also das kann ja nicht sein, dass wir den Hund in einer massiven Eigengefährdung aussetzen, ohne dass wir wirklich ein Einsatzziel haben. Also wenn, dann muss es auch ein klares Einsatzziel geben, dass es auch dieser Einsatzwert des Hundes dementsprechend geprüft wird. Wenn ich ihn sinnlos in eine Situation reinschicken muss, die aber zu überhaupt gar keinem Ziel führt, dann würde ich es nicht tun.
Wir hatten ja vorhin auch schon das Thema körperliche Belastung angesprochen. Du hast die 15 Minuten angesprochen, die eine Suchaktion oder eine Einsatzzeit nicht überschreiten sollte. Wie wird damit umgegangen?
Also unsere Hunde sind ja sehr stark beansprucht und wir versuchen auch durch eine umfangreiche veterinärmedizinische Betreuung dem entgegenzuspringen. Wir haben Ausbildungspläne angepasst, sodass die Hunde auch nicht über Maßen beansprucht werden. Allerdings kommt es trotzdem auch im Laufe des Lebensalters des Hundes, und da sind es nicht nur die Diensthunde, sondern des Hundes allgemein, kommt es immer wieder zu Verschleißthemen. Das können sein die Hüftdysplasie, die Ellbogendysplasie oder auch Spondylosen. Das sind so die Einschränkungen im Bewegungsapparat, die wir auch bei unseren Diensthunden feststellen. Ist jetzt aber im Bereich der Diensthunde nicht exponentiell höher wie bei einem normalen Haus- und Hofhunden. Aber es ist generell ein Thema und auch da sind wir aber durch diese umfangreiche tiermedizinische Betreuung und auch die volle Kostenübernahme für sämtliche tiermedizinischen Behandlungen sind wir da sehr gut aufgestellt.
Also es gibt auch eine präventive Betreuung, ich sage jetzt mal ähnlich wie vielleicht im Leistungssport, wo das Thema Regeneration auf den Tisch kommt, vielleicht auch ja insgesamt Verletzungsprophylaxe und diverse Checks, die damit reinspielen?
Nicht direkt in diesem Sinne, aber wir haben unsere Ausbildungspläne dementsprechend modifiziert, sodass wir Ausbildung machen ohne zeitliche Begrenzung. Das heißt, wir kaufen relativ junge Hunde an, die sind irgendwo im Alter zwischen 6 und 12 Monaten und dann haben die Zeit, so viel wie sie benötigen, so viel wie das Team braucht, um zusammenzuwachsen, um zum Schutzhund ausgebildet zu werden. Da haben wir im Gegensatz zu früher nicht mehr diese straffen Zeitpläne. Früher, da rede ich noch nicht mal so von so lange her, sondern wir reden von vor 2021. Da gab es eine große Novellierung des Tierschutzgesetzes und da konnten wir dann auch die Pläne, die schon bei uns in der Schublade lagen, umsetzen und haben dann diesen kompletten zeitlichen Druck aus der Ausbildung herausgenommen und konnten sehr schnell auf diese Änderungen im Tierschutzgesetz eingehen, sodass wir jetzt durch verschiedene, also insgesamt sind es momentan 3 Module, die entweder zentral bei uns bei E5 abgeleistet werden oder dezentral in einer der 7 Diensthundstaffeln der Polizeipräsidien. Und da können sich die Teams entwickeln und werden dann auch individuell ausgebildet und nicht mehr in diesen straffen Zeitplänen, was natürlich gerade was die Bereiche Belastung, Regeneration angeht, eine besondere Berücksichtigung findet.
Einfach, weil man auch festgestellt hat, es gibt Hunde, die können einfach in einer kürzeren Zeit mehr Lerninhalte, mehr Trainingsinhalte verarbeiten als andere Hunde und dass man da individuell einfach das anpasst und das Ganze steuert?
Ja, genau, das ist wie beim Menschen, ne? Der eine lernt schneller, der andere ist sportlicher. Und genauso ist es beim Hund auch. Ja, man muss immer gucken, wie weit können sie das körperlich schon umsetzen, gerade wenn man mit jungen Hunden arbeitet, und wie weit können sie das im Kopf umsetzen. Weil gerade diese psychische Belastung, auch in der Hundeausbildung, also die mentale Belastung für den Hund, war früher enorm. Also in 12 Wochen ihn zum Schutzhund ausbilden, das hat sowohl physisch wie psychisch eine enorme Belastung für den Hund dargestellt. Und da konnten wir jetzt durch die Novellierung des Tierschutzgesetzes angestoßen, neue moderne Wege gehen. Und wir sind, glaube ich, innerhalb der deutschen Polizei auf einem sehr, sehr guten Weg und konnten das sehr gut umsetzen.
Und wie sieht das Ganze aus, wenn sich ein Diensthund mal im Dienst verletzt? Also gibt es da bestimmte Programme, was die vielleicht die Reha angeht und dann auch das Aufbautraining? Wie sind da so die Abläufe?
Immer in Absprache mit einem örtlichen Tierarzt. Also der Hund wird bestmöglichst veterinärmedizinisch versorgt. Und auch dann postoperativ werden natürlich auch Reha-Maßnahmen wie Physiotherapie, Unterwasserlaufbahntherapie, Massagen und so weiter werden da auch angewendet und unterstützen dann den ganzen Heilungsprozess.
Unterwasserlauftherapie?
Ja, genau. Es gibt wirklich Unterwasserlaufbänder, die einfach den Bewegungsapparat des Hundes, die Muskulatur wieder aufbauen sollen und das maßgeblich unterstützen.
Ist wahrscheinlich ähnlich wie das Aquajogging für Menschen, was auch in der Sportreha immer wieder zum Tragen kommt.
Richtig.
Spannend. Aber ich sag mal, irgendwann steht ja dann auch für den Diensthund der Ruhestand auf dem Plan. Also wann findet sowas statt? Also wann steht fest, ein Diensthund ist mit seinem Dienst fertig, geht in Ruhestand? Und wer entscheidet das Ganze dann?
Also wir haben beim Diensthund im Gegensatz zu uns Zweibeinern kein Pensionseintrittsalter. Es gibt kein festes Alter, in dem der Diensthund dann in den Ruhestand geht. Und ich sage mit Absicht in den Ruhestand. Er wird nämlich nicht nur einfach ausgesondert und in die Ecke gestellt, sondern der Diensthund der hessischen Polizei geht in den Ruhestand. Er bleibt weiterhin Diensthund und wird dann im Rahmen eines Tierpflegevertrages dem Hundeführer übergeben, der ihn dann bis an sein Lebensende versorgt. Und auch die weitere tiermedizinische Versorgung und alle Kosten, die anfallen, werden weiterhin vom Land Hessen getragen. Wann der Hund jetzt wirklich nicht mehr dienstfähig ist, das heißt außer Dienst gestellt wird, entscheidet entweder ein Tierarzt aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder durch ein Fachgutachten durch uns. Das heißt, wenn ein Hund irgendwann aufgrund seiner nicht mehr genügenden Leistungen die Ziele erreicht, die wir benötigen, dann schreiben wir ein Fachgutachten und dann wird es zur Entscheidung einem Gremium innerhalb des HPEs vorgelegt und da wird dann letztendlich entschieden, was dann im Anschluss mit diesem Hund passiert. In der Regel ist es so, dass dem Gutachten entweder des Tierarztes oder unserem Gutachten gefolgt wird und der Hund, wenn der Hundeführer es denn möchte, dann im Rahmen dieses Tierpflegevertrages übernommen wird. Es gibt aber auch Einzelfälle, wo der Hundeführer sagt, ich kann keine 2 Hunde halten, ich möchte aber gerne noch einen neuen Diensthund haben. Dann wird dieser Hund dann halt auch veräußert, ja, dann wird er verkauft und wir versuchen dann geeignete Privatleute zu kriegen, die gerne einem ausgebildeten ehemaligen Diensthund ein schönes Zuhause geben würden.
Aber wie ist so insgesamt dieser Prozess? Ist das ein harter Cut oder deutet sich das über eine bestimmte Zeitspanne in der Regel eigentlich schon an und dann wird das so ein fließender Übergang?
Also das ist wie bei uns Menschen, ne? Also wir werden ja im Alter auch etwas träger und die Knochen laufen nicht mehr so ganz so rund und beim Hund ist es nicht anders. Ja, und dann ist es natürlich ein fortlaufender Prozess und wir versuchen auch jeden Hundeführer, jede Hundeführerin davon zu überzeugen, dass sie am Welpenaufzuchtprogramm teilnimmt. Das heißt, es wird dann auch eine Übergangsphase geben, wo der Hundeführer, die Hundeführerin einen kleinen Welpen kriegt mit 8 Wochen und dann bis zur vollständigen Einsatzfähigkeit des neuen Hundes den alten im Dienst noch führt. Also versuchen wir da schon einen fließenden Übergang zu finden und keinen harten Cut zu machen.
Und was war denn vielleicht so rückblickend in deiner dienstlichen Karriere der härteste Moment in Bezug auf einen deiner Diensthunde? Weil das ist, man ist, ich sag mal, vom Welpenalter bis zum letzten Tag des Hundes ist mehr als ein Einsatz, ein normales Einsatzmittel. Es ist schon irgendwo ein Partner, am Ende vielleicht auch ein richtiges Familienmitglied. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das am Ende hier und da mal schon zu sehr, sehr schwierigen Momenten geführt hat.
Ich sag mal so, die letzte Entscheidung, die wir für unseren vierbeinigen Freund treffen müssen, ist immer eine sehr emotionale. Und ich glaube, das merke ich auch gerade wieder. Ja? Also wenn ich drüber nachdenke, wie ich meinen Partner dann euthanasieren musste, weil es einfach vom körperlichen Gebrechen her nicht geht, weil diese Entscheidung musst du als Hundeführer, als Hundeführerin treffen, die kann dir keiner abnehmen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, dem Hund zu helfen, das heißt eine Sterbehilfe zu geben, weil er wird in den seltensten Fällen morgens einfach nicht mehr aufstehen. In der Regel ist es so, dass das Hundeleben, egal ob es ein Diensthund ist oder ob es ein Privathund ist, es wird irgendwann in der Euthanasie enden. Und das ist so die schwerste Entscheidung und auch der schwerste Moment, weil gerade mit seinem Diensthund bist du zusammengewachsen. Du hast ihn teilweise mehr und intensiver gesehen wie dein Partner oder deine Partnerin. Der hat dich 24 Stunden begleitet und das über viele, viele Jahre. Und da hängst du schon mit dem Herzen dran. Ich glaube, du merkst es gerade.
Ja,
also,
ja.
Das sind schon Momente, die gehen dir ans Herz.
Weil ich fühle es 1:1, wir hatten auch 13 Jahre lang einen Hund und man liest zwar Einsatzmittel, aber es ist am Ende auch immer ein Stück weit ein Familienmitglied. Und genau. Ich glaube, man hat viele schöne Momente, aber man muss sich auch, wenn man sagt, ich möchte zur Diensthundestaffel, auch mit dieser Thematik immer so ein Stück weit auseinandersetzen.
Das Leben und der Tod, die gehören da einfach mit zusammen.
Wenn du jetzt den ein oder anderen Tipp an Bewerberinnen oder Bewerber richten könntest oder müsstest, was würdest du sagen, welche zwei Eigenschaften braucht man wirklich, wenn man Diensthundeführerin, Diensthundeführer werden will und welche sind halt einfach nur ein Mythos?
Also was du auf jeden Fall brauchst, du musst selbstsicher sein und du musst selber nervenstark sein, weil du überträgst alle deine Gemütszustände 1:1 auf deinen Hund. Es heißt nicht von ungefähr, wie der Herr so's Geschirr. Also der Hund ist irgendwann wirklich das Spiegelbild des Menschen, seines Hundeführers, seiner Hundeführerin. Wenn du selbstbewusst auftrittst, wenn du selbstsicher bist, wenn du nervenstark bist, hast du auch hinterher dieses, jetzt hört sich jetzt blöd an, aber hinterher dieses Produkt Diensthund. Das ist das, was wir brauchen. Nervensichere, selbstsichere, selbststarke Hunde. Was ein Mythos ist, also wir brauchen keine Menschen, die Hundeführerin oder Hundeführer werden wollen, die Vorerfahrungen haben. Brauchen wir nicht. Ihr kriegt das, was ihr wissen sollt, von uns mitgegeben. Deswegen gibt es bei uns eine fundierte Ausbildung. Eine Vorerfahrung ist absolut nicht erforderlich. Genauso ist Härte nicht erforderlich. Ich muss nicht hart zu meinem Hund sein, damit er gut ist. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, Vertrauen, Motivation und Gehorsam. Und Härte macht nur kaputt, gerade Vertrauen.
Ist das vielleicht auch so ein häufiger Fehler, der dann mit in die Ausbildung mitgebracht wird oder so ein Missverständnis, weil ich 13 Jahre Hundeerfahrung schon habe und schon weiß, wie der Hase läuft, dann einfach ein bisschen schwieriger bin, was die Ausbildung angeht oder dass dann Inhalte nur schwerer rüberzubringen sind, weil die Leute einfach schon zu sehr geframed sind im Vorfeld?
Also Hundeerziehung oder Hundeausbildung entwickelt sich stetig weiter. Und wenn man sich nicht ständig, auch stetig selbst weiterbildet, bleibt man im Bereich der Hundeausbildung auch mal stehen und man entwickelt sich nicht. Vorerfahrungen sind toll. Wir selber haben sie geholfen. Aber es gibt auch negative Vorerfahrungen. Und am liebsten ist es uns immer, wenn jemand gar keine Vorerfahrung hat, weil dann können wir nämlich für die dienstliche Tätigkeit einer Hundeführerin, eines Hundeführers auch prägen und ausbilden. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Privathund führe oder ob ich einen Diensthund führe. Das muss man sich selber jeden Tag sagen und dementsprechend muss es auch selber bewusst sein.
Wenn man in dem Bereich Interesse hat, man ist schon bei der Polizei und spielt so mit dem Gedanken, das klingt spannend, das wäre was für mich. An wen könnte man sich dann am besten wenden, aus deiner Sicht, in eurem Bereich, um dann vielleicht nochmal so die ein oder andere Info zu bekommen oder sich im Vorfeld auch nochmal ein bisschen weiterzubilden?
Also wir haben im letzten Jahr beziehungsweise im vorletzten Jahr eine große Neuorganisation im Diensthundwesen umgesetzt. Wir haben aus dezentralen Standorten zentrale Standorte in jedem Polizeipräsidium gemacht, sodass ihr jetzt auch in jedem Polizeipräsidium eine Diensthundestaffel habt, die dort als Ansprechpartner fungiert und auf die man zugehen kann und ihnen dann vor Ort individuelle Informationen nochmal für die Tätigkeit als Hundeführerin oder als Hundeführer geben kann.
Dann kommen wir jetzt schon tatsächlich zum Ende unserer Folge. Da würde mich noch interessieren, wenn du heute nochmal anfangen könntest, was würdest du vielleicht in den ersten 12 Monaten anders machen?
Das ist ganz einfach gar nichts, weil ich habe von Anfang an das Glück gehabt, einen sehr guten Hund zu haben. Ich habe von Anfang an das Glück gehabt, dass wir durch die gute Teamarbeit, die wir damals in unserer Dienstgruppe hatten, auf unserer Diensthundstaffel sehr gut zusammengewachsen sind. Von daher waren wir sehr gut vorbereitet und ich würde das heute 1:1 wieder so machen.
Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, für alle, die Interesse am Polizeiberuf haben und sagen, Mensch, das klingt für mich spannend und ich möchte mich bei der Polizei bewerben. Es gibt natürlich weitere Infos auf unserer Internetseite karriere.polizei.hessen.de. Ihr bekommt auch weitere Infos über unseren Instagram-Kanal und natürlich auch bei unseren Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern. Und ja, Björn, nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht bis bald.
Ja, gerne. Gerne, dass ich hier sein darf. Kugelsicher.